Das tiefe Wissen um das, was menschliches Leben ausmacht, findet sich nun nicht nur im Lachen oder der vorher beschriebenen Kulturgeschichte, sondern in kodierter Form auch in den alten Geschichten vom Garten. Unsere Sehnsucht nach Eden besagt mehr als die unbewusste Erinnerung an die afrikanische Savanne. Gärten faszinieren uns so, weil in ihnen etwas aufleuchtet, was uns für das menschliche Leben allgemein mehr und mehr aus dem Blick gerät. Verbundenheit, Sinn und Schönheit sind die Nährstoffe, die den Garten des Menschlichen vital halten. Tatsächlich betreiben wir mit großer Geschwindigkeit Raubbau an ihnen. Uns modernen Menschen ist relativ klar, wogegen wir sind. Wir wollen keine Umweltzerstörung, keinen Rassismus, keinen Terrorismus. Doch wofür sind wir? Welches Prinzip Hoffnung könnte für die heutige Gesellschaft echte Impulse zur Erneuerung beisteuern? Fragen Sie sich, wie das menschliche Leben anfangen könnte, wieder mehr nach Eden zu schmecken. Dann lesen Sie weiter.
Ausgeglaubt.
Der Podcast über das, was wir nicht mehr glauben
und das, was uns wichtig bleibt.
RefLab.
Hallo und herzlich willkommen im neuen Jahr und in der neuen Staffel von Ausgeglaubt.
Hallo zusammen.
Wir lesen und besprechen Bücher mit Impact und Manu, wir fangen da an mit einem Buch, das seinen Impact ehrlich gesagt eigentlich zunächst noch ein bisschen entwickeln muss und darf. Es ist ja ein ziemlich frisches Buch, wahrscheinlich das neueste, das wir in der ganzen Reihe haben, Eden Culture von Johannes Hartl.
Genau, genau. Wir sind beide am Lesen gewesen die letzten Monate, haben uns auch...
Also so lange hatten wir nicht dafür. Es ist ein wirklich gut verständlich geschriebenes Buch, aber wir haben das zeitversetzt gelesen. Ich in den Ferien, Manu hatte keine Ferien, deswegen hat er es dann im Dezember so in seine Adventszeit hineingelesen.
Aber ich habe schon einige Zeit dafür gebraucht, da komme ich dann auch noch drauf zu sprechen. Also, aber eben... Wir haben das gelesen und auch diskutiert und gedacht, das würde sich eignen zum Einstieg. Vielleicht zu Johannes Hartl zuerst mal. Der ist in der christlichen Szene einigermaßen bekannt, ist ein katholischer Theologe, Philosoph, Autor mehrerer Bücher, ein bekannter Referent auch auf Konferenzen, christlichen Konferenzen mit vielen tausend Besuchern. Er hat selber mehrere Konferenzen initiiert, vor allem die Mehrkonferenz, die jeweils am Anfang des Jahres stattfindet. Da kommen über 10.000 Leute zusammen. Er ist eine Integrationsfigur. Er ist auch eine polarisierende Figur, ganz sicher. Aber er hat schon eine Begabung, Menschen unterschiedlichen Hintergrundes irgendwie zusammenzukriegen.
Mich hat der ja mal total fasziniert. Wir hatten mal so ein Video gemacht, wo wir ihn ziemlich kritisiert haben für so etwas, was so ein bisschen in Richtung Self-Enhancement ging, in seinen Thesen, die er aufgestellt hat. Und der hat ja sehr, sehr sachlich und sehr, sehr freundlich und ausführlich darauf geantwortet, und zwar innerhalb von etwa einer Stunde, als das Video online war, das wir aufgeschaltet haben. Das vergesse ich nicht, das hat mich wirklich auch positiv überrascht.
Ja, stimmt. Und da hat er sich sehr sportlich gezeigt, und ich habe das auch an anderen Stellen schon beobachtet, wo er massive Kritik eingesteckt hat, dass er sich nach allem, was ich bis jetzt gesehen habe, immer sehr souverän dazu geäußert hat und sich nicht auf irgendwelche Schlammschlachten einlässt, finde ich eigentlich schön. Eben, er ist eine ökumenische Figur geworden, der über die Konfessionsgrenze hinaus katholische Würdenträger zusammen mit charismatischen Fürsprechern und so weiter zusammenkriegt und Leute natürlich schon im Kontext einer sehr charismatisch pfingstlichen Frömmigkeit Leute wirklich zu Tausenden versammeln und begeistern kann. Ja. Jetzt hat er ein Buch geschrieben, das sich von seinen bisherigen Büchern irgendwo abhebt, finde ich, auch im Stil und in der Zielgruppe. Es ist ein Buch, das ziemlich frei ist von christlichen Floskeln und Standardbegriffen. Also die Kritik von Erik Flügge an der kirchlichen Kommunikation, dieser Jargon der Betroffenheit, der sich da breit macht, wo man da herumschwurbelt in christlichen Floskeln und selber nicht mehr richtig weiß, was man sagt. Ich habe das Gefühl, in diese Falle ist er nicht getappt in diesem Buch, sondern im Gegenteil gelingt es ihm auf weiten Strecken wirklich auch für säkularisierte Zeitgenossinnen und Zeitgenossen sich verständlich auszudrücken. Das Buch ist ein Statement, das ist schon im Namen, im Titel des Buches drin, Eden Culture. Es ist ein Statement dafür, den Garten wieder zu entdecken. Es geht ihm ganz zentral um Herzensressourcen, die verloren gegangen sind. Er beginnt mit diesem Bild, eben Garten ja. Eden natürlich.
Und das ist natürlich eine Metapher, oder?
Ja.
Es geht ihm nicht darum, dass wir alle jetzt irgendwie gärtnern. Also
ja.
Das fände er vielleicht auch schön. Sondern im Hintergrund steht ja so eine Gegenwartsdiagnose,
genau.
Würde ich sagen, die sagt, hey, wir haben große Problemfelder. In Ökologie, in dem, wie Menschen zusammenleben, wie wir Ethik denken, wie wir miteinander umgehen, aber eben auch, wie wir diese Welt gestalten, wie wir die Schönheit zum Beispiel in der Architektur zu vergessen drohen etc.
Ja, ja, genau. Also es ist kein Statement für Urban Gardening,
genau.
Sondern ein Statement, den metaphorischen Garten, in dem das Leben des Menschen erst richtig lebenswert wird, in dem der Mensch aufblüht, in dem der Mensch eine Zukunft findet, diesen Garten wieder zu entdecken. Und wie du jetzt schon angedeutet hast, Hartl macht das fest an drei Herzensressourcen, die in unserer Zeit in Gefahr ist. Hintergrundfolie des ganzen Buches ist schon eine einigermaßen düstere Zeitdiagnose. Wir sind durch Industrialisierung und Beschleunigung der Gesellschaft und durch alle möglichen Entwicklungen, die auf uns eindringen, die unser Leben hetzen und uns ablenken und so weiter. Wir sind durch diese Entwicklungen irgendwie out of touch mit dem, was den Menschen eigentlich ausmacht und ihn glücklich machen kann.
Das ist ein ganz wichtiges Stichwort, dieses out of touch. Also man könnte auch sagen, es gibt so eine Art Entfremdungshypothese,
ja.
Die sich dann auch in diesen drei großen Themen Verbundenheit, Sinn und Schönheit eigentlich durchspielt.
Ja.
Und ganz auffällig ist, dass er dabei eigentlich immer bei ganz lebensweltlich nahen Phänomenen anfängt.
Mhm.
Also wenn er über Verbundenheit spricht, dann beginnt das zunächst mal so mit der Aussöhnung mit der eigenen Geschichte und endet dann bei einer Spiritualität der Verbundenheit.
Mhm.
Das heißt also, wenn ich das recht verstehe, dann geht Hartl eigentlich in dieser Entfremdungshypothese immer davon aus, schau mal, da hast du Erfahrungen, da merkst du, dass etwas fehlt, da wird dieser Mangel sichtbar und den kann er, und das tut er auch, also mit Hilfe von Fachexpertinnen und Fachexperten, ja auch unter säkularen Bedingungen erklären. Also man kann dann immer noch drüber streiten, ob diese Erklärung gut ist oder nicht, aber er erklärt zum Beispiel diese Geschichte einer fehlenden Verbundenheit mit der Familie etc. auch durch einen Kapitalismus, der uns zwingt, im Familienrahmen viel weniger Zeit füreinander zu haben, weil wir ständig irgendwo arbeiten und irgendwas tun. Die Alten werden in Altenheimen betreut und die Kinder in Kitas und der Rest ist auf der Arbeit. Das ist jetzt natürlich verkürzt, aber das ist mal so dieser Einstieg quasi. Und enden tut es dann bei einer Spiritualität der Verbundenheit, die eine ganze Transzendenzerfahrung mitbedenkt. Und das ist eigentlich so eine Art Phänomenologie, dass er hier zeigen würde, schau mal, an diesen Punkten merkst du es und eigentlich hängt das alles mit dem großen Ganzen zusammen.
Ja, ja, genau. Erinnert mich sehr stark an Hartmut Rosa, der dieses fulminante Resonanzbuch verfasst hat, eine soziologische Analyse oder auch ein Statement für mehr Resonanz in einer Zeit, in der eben diese Verbundenheit, könnte man jetzt mit Hartl sagen, die Verbundenheit mit uns selber, mit anderen Menschen, mit der Natur irgendwo verloren gegangen ist oder unterzugehen droht. Er erwähnt ja Rosa auch an mehreren Stellen. Also das, dieses Verbundenheitskapitel erinnert mich stark an Rosa.
Lass uns vielleicht mal noch zum Sinn
genau.
Kapitel springen, weil auch da beginnt's wieder wirklich so ganz lebensweltlich nahe.
Mhm.
Wir leben in einer Kultur der Ablenkung. Ich glaube, das ist sogar sein Untertitel, Kultur
ja.
der Ablenkung. Und das ist ja nun wirklich für fast alle Menschen in westlichen Gesellschaften augenfällig, dass dein Handy die ganze Zeit surrt, dass deine E-Mails etwas von dir wollen, dass du auf X Kanälen ständig erreichbar sein solltest, gleichzeitig große Zeitungsschlagzeilen deine Aufmerksamkeit wollen, Leuchtreklamen dich irgendwie in Bann ziehen etc. Also das sind Dinge, die erleben wir. Und da ist jetzt ein bisschen anders aufgebaut. Ja, warum ist das so? Also warum sind wir so anfällig dafür? Das ist, weil uns sowas fehlt. Das ist dann das zweite Kapitel, Mensch ohne Sinn, also Unterkapitel. Weil uns sowas fehlt wie ein Sinn.
Ja.
Also, und zwar nicht irgendetwas, das wir sinnvoll finden, sondern der Sinn fehlt uns.
Mhm.
Und was kommt jetzt in dieses Vakuum, in dieses Sinnvakuum hinein, oder? Weil Gott haben wir nicht mehr, das Absolute haben wir nicht mehr.
Ja.
Das ist dann quasi, ich sage das jetzt mal so flapsig, der Endgegner von Johannes Hartl, das ist der Transhumanismus.
Ah ja.
Der Transhumanismus ist quasi die neue Selbsterlösungsreligion, so stellt er sie dar, die nicht mehr davon ausgeht, dass wir unser Leben in die Tiefe leben können, sondern dass wir es quasi ins Unendliche zu verlängern versuchen und dadurch eigentlich ganz, ganz viel Menschliches eben verlieren, zu einem Sinn kommen, der eigentlich nicht mehr ein menschlicher Sinn ist.
Ja, also für Hartl ist das dann auch ein Symptom eigentlich des Sinnverlustes. Und er macht das auch sehr stark fest am Verlust der Wahrheit. Also für ihn hat Sinn auch ganz viel zu tun mit der einen Wahrheit, an der man festhalten sollte, aber die eben sehr strittig geworden ist. Er hat da auch einen Durchgang durch die Philosophiegeschichte, in der er versucht zu zeigen, eben wie uns in unserer modernen oder vor allem postmodernen Zeit irgendwo der Wahrheitsbegriff abhanden gekommen ist. Und das hat für ihn sehr viel auch mit dem Verlust von Sinn zu tun. Wenn es nichts mehr gibt, was verbindlich wahr ist, wenn irgendwo jeder mit seinen Fake News und seinen alternativen Fakten kommen kann, dann schwimmen uns die Fälle davon, dann fehlt uns eben dieser übergreifende Horizont.
Und ich schlage auch vor, dass wir nachher darüber wirklich noch vertieft sprechen. Lass uns noch versuchen, so diesen Grundgedanken von Hartl vielleicht abzuschließen. Dieser dritte Schlüsselbegriff ist ja dann die Schönheit.
Mhm.
Das ist ja nun erstmal einfach erfreulich, dass sowas überhaupt vorkommt.
Ja.
Ja, oder?
Ja.
Also, dass hier jemand sagt, okay, mir ist es aber auch wichtig, dass es schön ist. Dass das Schöne ist auch etwas, das mit dem Menschsein und dem menschlichen Leben und seinem Wert zu tun hat.
Mhm.
Da geht er auf verschiedene Phänomene ein, die er quasi als Ressourcen findet, mit denen wir uns der Schönheit wieder zuwenden können.
Mhm. Nachdem sie uns irgendwo verloren gegangen ist, er spricht ja von der Funktionalisierung der Welt, so man orientiert sich nicht mehr an dem, was schön ist, es muss einfach praktisch sein, genau. Es muss quasi Form follows Function und so, er leitet
obwohl es ja fast nichts Schöneres gibt als Bauhaus, lieber Johannes Hartl, aber trotzdem glaube ich, dass genau diese Entfremdungshypothese auch da
wieder, auch wieder im Hintergrund, oder? Ja, absolut.
Aber jetzt wird er wirklich ganz konkret und sagt, ja, was können wir denn tun? Also es ist erstens mal die Hinwendung zu der Schönheit selbst, die uns hilft. Dann eine Liebe, sage ich jetzt mal, oder eine Faszination für Exzellenz.
Ja.
Und dann Kontemplation. Kontemplation finde ich hier ein ganz, ganz interessantes Wort, weil Kontemplation etwas ist, was so eigentlich ich sage jetzt mal so, aus dem geteilt lebensweltlichen Jargon irgendwo verschwunden ist. Wir würden das heute vielleicht Achtsamkeit nennen. Mhm. Hartl beharrt ja auf Kontemplation und versucht auch zu zeigen, was der Mehrwert für den Menschen davon sein könnte. Mhm. Dann kommt ein ganz, ganz starkes Unterkapitel mit dem barmherzigen Blick. Da geht es um Fotografie, wenn ich das recht im Kopf habe. Mhm. Wo Menschen, die eben gerade nicht perfekt sind, quasi durch einen liebevollen Blick einer Fotografin fotografiert werden und das Schöne an ihnen wird sichtbar.
Ja,
also,
ja.
Auch, man könnte jetzt sagen, eine Art Rezeptionsästhetik. Also Schönheit auch als etwas, was damit zusammenhängt, wie ich selbst die Welt wahrnehmen kann, wie, mhm. wie ich mich ihr zuwende. Vielleicht sogar eine gewisse Demut auch gegenüber dem, was ist, das in dieser Demut erst den Platz bekommt, schön zu sein, dann schöner Sex und das Leben feiern.
Mhm.
Mhm. Gut.
Also Rezeptionsästhetik, nur noch kurz zum Nachhaken. Also Hartl ist es ja schon wichtig auch zu sagen, dass Schönheit eben nicht nur im Auge des Betrachters ist. Also das betont er immer wieder, dass er wehrt sich ja so gegen diese Versubjektivierung von Schönheit, so quasi, ja, das ist halt alles Geschmackssache. Da sagt er, nee, Schönheit hat etwas Objektives. Also und er hat ja da auch eine ziemlich schallende Kunstkritik eingebaut. Also was da unter moderner Kunst dann durchgeht.
Da ist dir wahrscheinlich das Herz gesprungen.
Ja, da genau, da habe ich mich doch auch wirklich sehr drin wiedergefunden.
Ja, das habe ich mir gedacht. Es war wirklich lustig. Ich habe das ja im Urlaub gelesen und da hatte ich wirklich die ganze Zeit Lust, dich so anzukicken mit dem Ellbogen und zu sagen, Manu, der hat das gleiche Problem wie du.
naja.
Hey, aber vielleicht nochmal kurz, um den ganzen Bogen zu machen. Mhm. Also wir haben gesagt, diese Entfremdungshypothese spielt mit und drohend quasi jetzt als Gegenbegriff zu diesem Garten Eden wäre dann eigentlich eine transhumanistische Welt, in der sich einfach in einem reinen Vitalismus das Stärkere durchsetzt, sich Ewigkeit geben will. Mhm. Dinge wie Schönheit haben überhaupt keinen Platz mehr, sondern einfach das Praktische, das, was funktioniert, eine Funktionalisierung der Welt, eine Verzweckung der Welt und letztlich auch eine Verzweckung des Menschen.
Genau. Ja. Und er setzt dem eben diese drei Herzensressourcen, Verbundenheit, Sinn und Schönheit entgegen und sagt, das müssen wir neu entdecken. Und er argumentiert ja, das muss man vielleicht auch zum Stil des Buches sagen, er argumentiert ja im Rückgriff auf alle möglichen wissenschaftlichen Felder. Also er versucht irgendwie psychologische Untersuchungen, soziologische Studien, auch sogar bis hin zur Mathematik und alles Mögliche versucht er irgendwie einzubauen, man könnte auch sagen zu verwursten. Ein kritischer Rezensent hat geschrieben, das Buch würde ein Kaleidoskop des Wissens von Johannes Hartl liefern. Das ist ein bisschen missgünstig. Natürlich kann man das so deuten, aber ich glaube, sein Anliegen ist eigentlich zu plausibilisieren, was ihm da wichtig ist, das irgendwie empirisch zu plausibilisieren.
Ja, also wenn wir jetzt hier so auf die Kritikebene langsam einbiegen, dann würde ich sagen, ja, damit habe ich tatsächlich das größte Problem.
Mhm.
Und zwar jetzt gar nicht, dass ich sagen würde, es ist schlecht gemacht oder es ist überhaupt nicht schlecht gemacht, aber es erinnert mich so ein bisschen an Dale Carnegie.
Okay. Kennst
du Dale Carnegie?
Ja, klar. Ja,
so ein mega Bestseller-Autor. Und der will mir immer etwas erklären in seinen Kapiteln und Unterkapiteln und bringt dann immer Anekdoten und kleine Geschichten, die mir das verdeutlichen.
Mhm.
Und beim Hartl hatte ich jetzt ständig das Gefühl, dass er selbst eigentlich nicht, und das ist jetzt eine Unterstellung, das ist mir bewusst, aber ich glaube, dass diese Geschichten nicht die Lernorte sind, wo er zu seinen Haltungen kommt, sondern ich glaube, dass es quasi die Bilder sind, die illustrieren, was er sagen möchte.
Ja. Und das kann sein.
Vielleicht ist das gar nicht eine so mega missgünstige Interpretation, weil er selbst in der Einleitung ja schreibt, dass er vorgehen will. Er sagt, dabei beleuchte ich zunächst immer die Bedeutung eines, dieser Geheimnisse für das menschliche Leben. Also es sind diese drei Begriffe, mhm. oder also Verbundenheit, Sinn und Schönheit, anhand konkreter Beispiele und der relevanten Forschungsergebnisse aus Psychologie und Philosophie. Und das bedeutet für mich schon auch, dass diese Geschichten eben Beispiele sind. Mhm. Sie sind nicht, es ist nicht so, dass Hartl irgendwie da eine Erfahrung gemacht hat und dann sagt, da ist mir etwas aufgegangen, da habe ich etwas gelernt. Sondern ich glaube schon, da ist ein ziemlich festes Weltbild und Gottesbild und Bild von Spiritualität etc. vorhanden. Und diese Stories, die vermitteln nun dieses Bild.
Ja, also man könnte sagen, die Bedeutung dieser Schlüsselbegriffe steht für ihn schon fest, bevor er nach empirischen Belegen sucht. Aber man könnte natürlich auch ein bisschen wohlwollender sagen, das ist ein hermeneutischer Zirkel oder eine gewisse gegenseitige Befruchtung. Man geht von Dingen aus, die man irgendwie wichtig findet und stellt dann fest, dass eben in der aktuellen, in unserer Zeit und Welt, in psychologischen Forschungen und so weiter, sich diese Werte bestätigen lassen oder so. Also das ist ja eigentlich schon
legit. Also aber eben, wenn du sagst bestätigen lassen, dann bin ich bei dir, oder? Aber es ist jetzt gerade, wenn es um Verbundenheit geht und die Frage, wie können Kinder Verbundenheit entwickeln?
Ja.
Dann finden wir ganz, ganz gute und zahlreiche Studien, die nahelegen, dass es ganz wichtig ist für Kinder im frühen Kindesalter feste, zuverlässige Bezugspersonen zu haben.
Ja.
Wenn ich jetzt aber Hartl lese, dann taucht da für mich eindeutig so ein Bild einer intakten, kleinbürgerlichen Familie auf. Mhm. Dass die Kinder nicht in die Kita schickt, Fremdbetreuung nicht in Anspruch nimmt, sondern hier wirklich ein klassisches Familienmodell fährt, und das wird dann quasi so zu diesem Idealtypus stilisiert.
Ja, also ich sehe das auch im Hintergrund, glaube, das ist auch ziemlich offensichtlich. Ich finde es aber doch legitim, wenn er auch im Rückgriff auf medizinische und psychologische Untersuchungen zum Beispiel versucht zu zeigen, wie wichtig der Kontakt, auch der körperliche Kontakt, die Stimme der Mutter zum Beispiel für ein Kleinkind ist. Und das ist jetzt wirklich, das lässt sich jetzt einfach sehr schwer abstreiten, was natürlich nicht bedeutet, dass uns nicht auch was einfallen muss zu Situationen, in denen halt die Mutter nicht mehr verfügbar ist oder nicht mehr da ist oder was auch immer, Konstellationen, in denen man eben nicht irgendwie an diesem Ideal einfach festhalten kann.
Ja, oder ja. Aber, weißt du, das Bild, das entsteht, wenn ich das lese, ist quasi so wie das, was wirklich ganz, ganz wichtig ist, ist, dass dieses Kind, diese Stimme, die es gehört hat, als es im Bauch der Mutter war, jetzt ständig wiederhört. Und das Schrecklichste, was so einem Kind passieren kann, ist, dass es im Alter von 3 Monaten in eine Kita gebracht wird. In eine Kindertagesstätte. Mhm. Mhm. Und das glaube ich halt nicht. Das glaube ich auch nicht, dass das empirisch irgendwie eindeutig ist, dass das so wäre. Und natürlich finde ich Studien dazu. Das ist ja nie das Problem. Also du findest ja zu allem Studien, die das dann belegen. Ich sage jetzt mal nur, wie viele Studien haben wir denn, die jetzt andersherum zeigen würden, dass Kinder, die im Alter von 3 oder 6 Monaten in einer Kindertagesstätte waren, weniger Resilienz zum Beispiel entwickeln als Kinder, die nie eine Kindertagesstätte besucht haben? Und welche anderen Faktoren spielen da mit? Also das, was du jetzt so stark machst, diese wissenschaftliche Basis, die würde ich gerade bestreiten bei solchen Dingen. Und ich würde auch nicht sagen, dass sie der Entdeckungszusammenhang sind dessen, sondern ich glaube, es gibt da ein Weltbild, das sagt, die intakte Familie ist der ideale Ort, an dem Kinder aufwachsen sollen, weil das ist natürlich und das ist gesund und das gab's schon immer. Und so soll das stattfinden. Und oh, schau mal, diese Studie sagt das auch.
Ja, das kann sein, Stefan. Das ist möglich, aber das kann ich ihm jetzt nicht unterstellen. Ich sehe in dem Buch den Versuch oder das Bemühen, aufgrund wissenschaftlicher Studien bestimmte Werte im Umgang mit Kleinkindern und so hochzuhalten. Ich könnte jetzt nicht beurteilen, hat er die falschen Studien zitiert, gibt es Gegenstudien und so. Ich kenne mich da nicht aus, aber wenn ich dann sage, ich glaube das jetzt nicht, dann mache ich ja genau dasselbe. Dann habe ich einfach eine Präferenz im Blick auf mein Lebensmodell und gebe dann den Studien, die er zitiert, keinen Kredit. Das ist ja auch kein Weg. Also man müsste dann ja sich hinsetzen und sagen, ja gut, was gibt's jetzt da an psychologischen und soziologischen und anthropologischen und weiß nicht was Studien, die diese oder diese Ansicht stützen? Also sonst sind ja, wir ja einfach im Bereich der Behauptungen,
weißt du? Das, was dann, ich halt sagen will, ist, ja, es gibt diese Studien, es gibt zum Beispiel, er lebt jetzt nicht mehr, aber Remo Largo, ein ganz großer Forscher auch zu diesem Thema, der Bücher geschrieben dazu, und der hat unter anderem, zum Beispiel hat er ein Buch geschrieben für Scheidungskinder.
Ja.
Und da zitiert er Studien und lässt die dann auch zu praktischen Tipps werden, wo es ganz klar darum geht, hey, macht euch jetzt nicht den Stress, hier irgendwie ein klassisches Modell aufrechterhalten zu wollen. Wichtig ist Respekt unter den Erwachsenen zueinander und feste, verlässliche Bezugsperson für das Kind.
Mhm.
Und zum Beispiel jetzt gerade, was die Kita betrifft, das ist jetzt keine Studie, sondern eher einen persönlichen Zugang, den ich habe das auch erlebt in einer schwierigen Situation, die ich familiär hatte, dass die Kita ein wahnsinnig stabiler Ort war, der für die Kids funktioniert
hat. Ja, ja. Also das würde ich ja nie in Abrede stellen wollen.
Aber weißt du,
ich habe auch nicht das Gefühl, dass Johannes Hartl das in Abrede stellen würde. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass er sagen würde,
Idee,
das ist das einzige, was aufgeht oder zählt. Aber ich gehe einig mit dir.
Ist sicher nichts, was aufgeht und zählt bei Johannes Hartl. Das kann man, glaube ich, klar zeigen am Text.
Also zumindest bei Kleinkindern problematisiert er das stark. Das stimmt, ja. Und dass es einen Zug gibt zu einem, sage jetzt mal, bürgerlich traditionellen Familienmodell in seinen Statements, das würde ich auch nicht bestreiten. Ja.
Aber weißt du, man kann jetzt sagen, ja, das ist ja ein Detail des ganzen Buches, aber ich glaube, das, was für mich dahinter steht, was ich schade finde am Buch, so.
Mhm.
Ich glaube, eigentlich ist es doch ein Versuch, jetzt etwas in diese Zeit, in die Lebenssituation, in denen wir drinstecken, hineinzusagen.
Mhm.
Und ich habe da total viel Sympathie für diese drei Begriffe: Verbundenheit, Sinn, Schönheit. Ich glaube, dass er damit wirklich was ganz Wichtiges trifft.
Mhm.
Was mir nicht gefällt, ist, dass er dann wie nicht die Geduld hat, quasi in den Phänomenen selbst neue Lösungsansätze zu finden,
mhm,
sondern dass ich glaube, diese Lösungsansätze hat er schon, und die Phänomene selbst sind dann gar keine Phänomene mehr, sondern sind eigentlich alles nur, ja, wie soll ich das nennen, so leicht apologetische Untermauerungen dessen, was für ihn eh schon feststeht.
Ja,
also ich würde ihn gerne fragen, was hast du gelernt, als du dieses Buch geschrieben hast?
Mhm.
Und ich meine jetzt nicht von Expertinnen und Experten, da kann man immer locker was sagen, aber was war jetzt für dich völlig überraschend und neu? Womit hättest du nicht gerechnet,
mhm,
als du angefangen hast zu schreiben?
Mhm.
Und da glaube ich halt, ist jetzt nicht allzu viel drin wahrscheinlich. Beispiel, du hast es schon angesprochen, wenn es um das Sinn-Kapitel geht, kommt so ein ziemliches Bashing des philosophischen Konstruktivismus.
Mhm.
Und da glaube ich wirklich, dass es unfair ist und schlecht informiert.
Mhm.
Oder? Weil der Konstruktivismus wird hier verkauft bei Hartl als etwas, das quasi die ja eindeutig in die Richtung geht von anything goes, alles ist relativ, jeder macht sich seine eigene Pippi-Langstrumpf-Welt und am Schluss verstehen wir uns nicht mehr. Und der Konstruktivismus in der Philosophiegeschichte hat natürlich genau das Gegenteil bezweckt. Und bei Hartl klingt das dann für mich so wie, das ist, also wo wir da von Plato abgebogen sind, ab da ist eigentlich alles nur noch schief gelaufen.
Ja, also ganz so schwarz-weiß habe ich ihn nicht gelesen, aber ich habe schon natürlich in dem Philosophieabschnitt auch den Eindruck gewonnen, dass er die jüngere Philosophiegeschichte als ein Abweichen von diesem einen Wahrheitsbegriff deutet, und das, ich glaube, das ist auch plausibel, aber dass er das auch dann wirklich einfach nur kritisch bewertet. Und ich kann dem ja auch durchaus was abgewinnen. Also die ganze postmoderne Philosophie, die ja auch, das sind ja Argumente dahinter. Man kann ja nicht einfach, oder ich finde, man kann jetzt nicht einfach sagen, das ist aber schlecht, dass wir den Wahrheitsbegriff verloren haben, sondern man muss sich ja dann eigentlich auseinandersetzen mit den Gründen, warum die Wahrheit fraglich wurde, dass man zum Beispiel ein historisches Bewusstsein gewonnen hat und gemerkt hat, ja, dann auch wieder in Kritik des Vernunftbegriffs, wie er bei Kant oder anderen vorkommt, dass man sagt, ja, was heißt denn hier die Vernunft? Ja. Hat nicht irgendwo jeder seine eigene Vernunft? Hat nicht jeder irgendwo seine eigenen Rationalitäten? Mischen sich da nicht auch Machtgelüste, Überwältigungsabsichten mit hinein und so? Das ist ja dann bei der postmodernen Philosophie sehr stark.
Das ist ja nicht das, was Hartl tut, oder? Das würdest du nicht sagen, oder? Hartl tut ja nicht das. Also er kritisiert den Konstruktivismus ja nicht so, dass er sagt, das ist noch viel zu wenig individualistisch gedacht, sondern er kritisiert ihn ja eigentlich schon als individualistische Zerfallserscheinung gegen einen Platonismus,
ja, ja,
den er gerne durchziehen
ja
würde.
Aber also mein Statement war jetzt eher, ich finde, bevor man einfach den Verlust der einen Wahrheit beklagt, müsste man sich schon jetzt gerade die postmoderne Kritik an dem einen Wahrheitsbegriff einmal auf genau. der Zunge ja, ja. zergehen lassen ja. und auch okay. würdigen, wo die auch was getroffen haben und richtig ja. gesehen haben. Ja. Und das geht mir da alles ein bisschen zu schnell. Dann ist so ja. quasi, man kann natürlich pragmatisch sagen, ja, aber wir brauchen eine Wahrheit, also zurück zu einer Wahrheit. Aber ein Stück weit ist ja der Weg auch versperrt, weil es ja Gründe gibt, warum man von der einen Wahrheit nicht mehr so selbstverständlich spricht. Und mit diesen Gründen müsste man sich ja konstruktiv kritisch auseinandersetzen. Das hat mir ein bisschen gefehlt, gerade weil ich halt jetzt auf meinem, sag jetzt mal, in meinem biografischen oder denkerischen Weg eben diesen Gedanken auch sehr viel abgewinnen konnte. Zum Beispiel finde ich, wenn man postmoderne Philosophie gesund verinnerlicht, kann es zu einer sehr schönen Bescheidenheit auch führen. Das ist ja, leider an vielen Stellen dann nicht der Fall. Auch da, wo heute jetzt postmoderne Philosophie noch hochgehalten wird, sind oft nicht sehr bescheidene Diskurse. Aber ich glaube, eigentlich ist es eine Philosophie, die uns zur Bescheidenheit verpflichten könnte. So, es ist nicht selbstverständlich, dass es die eine Wahrheit gibt, und es ist schon gar nicht selbstverständlich, dass ich sie kenne oder ich in ihrem Besitz bin. Und das könnte sehr bescheiden machen. Und das finde ich zum Beispiel etwas, was man würdigen darf und muss an dieser Entwicklung.
Ja, und ich glaube, eigentlich würde das mit dem Anliegen, das Hartl in diesem Buch verfolgt, sehr gut zusammenpassen. Mhm. Oder? Weil der Garten Eden, das ist ja dieser mythische Garten, der versperrt ist von Engeln mit Feuerschwertern. Mhm. Also da können wir nicht hin zurück.
Ja.
Also das heißt, wir sind draußen. Das passt ja eigentlich gut zu seiner Gegenwartsdiagnose, dieser Entfremdungshypothese. Aber was bedeutet das jetzt, draußen zu sein? Nicht nur, weißt du, für das Gefühl, dass uns irgendwie Verbundenheit fehlt oder so, das nehme ich schon ernst, aber jetzt nicht nur dafür, sondern auch für die ganze Erkenntnismöglichkeit, die ein Mensch hat. Mhm. Und da würde ich Ihnen sagen, ja, da ist halt der Konstruktivismus einfach viel bescheidener als das, was er uns anbietet, aber dann auch quasi das Zutrauen darin, was ich jetzt wissen kann, was die Wahrheit ist oder was das Schöne ist,
ja.
wird dann sehr viel gebrochener und uneindeutiger. Also ich sage mal so, wenn du davon ausgehst, dass du nicht mehr im Garten Eden bist
ja.
und dass du als Mensch jetzt nicht einfach die totale Erkenntnis haben kannst und dir einfach alles gezeigt wird, da musst du halt mit offenen Augen durch die Welt gehen und immer wieder denken, ah, das erinnert an Eden, ah, das erinnert an Eden. Und phasenweise macht Hartl genau das im Buch. Zum Beispiel, wenn er vom schönen Fest spricht. Dieses Fest, das irgendwie etwas in uns wachruft, wo wir wirklich hingehören.
Ja.
Oder von Architektur, die er als schön erlebt.
Ja.
Da macht er das. Und das nehme ich ihm auch ab. Aber ich finde halt, man müsste dann auch erkenntnistheoretischer sehr viel skeptischer sein und sagen, hey, im besten Fall bewege ich mich irgendwie in dem, was die Wahrheit ist. Aber es ist nicht so, dass die mir jetzt irgendwie gegeben wäre oder dass ich mir die verfügbar machen kann oder dass ich weiß, wer jetzt da drin ist und wer da nicht drin ist.
Also, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, und das ist auch ein bisschen eine Sorge oder ein Punkt des Bedenkens, den ich beim Lesen mitgenommen habe, dann störst du dich eigentlich ein bisschen an dem Anspruch, der immer wieder durchdrückt, dass Hartl ziemlich genau zu wissen scheint, wie gelungene Verbundenheit wirklich aussieht, wie man Sinn wirklich findet und ausdrückt und wie und was wirklich verdient, schön genannt zu werden. Also so diese eine gewisse, da habe ich auch ein gewisses Unbehagen gehabt, dass ich das Gefühl habe, es ist er zeigt sich zwar als sehr umsichtiger, weitsichtiger Mensch, der überall schon war und vieles dazulernt und so, aber an der Stelle ist die Neugierde nicht sehr groß. Also da hat man das Gefühl, er weiß schon ziemlich genau, was man schön nennen darf und wie der Sinn des Lebens formuliert wird und so. Also
ein super Beispiel dafür, oder, wäre diese Episode mit der Tochter, die irgendwann feststellt, dass die alten Häuser schön sind und die neuen nicht. Und jetzt kannst du als Vater Verschiedenes tun. Du kannst natürlich mal gerührt sein und sagen, ah cool, meiner Tochter gefallen dieselben Gebäude wie mir. Ich habe auch gerne Stuckatur und Deckenhöhe, Altbau etc. Das ist ja alles wunderbar und das will ich auch wirklich niemandem nehmen. Aber jetzt daraus quasi abzuleiten, dass es sowas gibt wie ein kindlich natürliches Schönheitsempfinden, das bestätigt wird dadurch, dass diese alten Gebäude eben nicht abgerissen worden sind, sondern überdauert haben, weil sie es wert sind, quasi zu überdauern. Das ist dann doch nochmal ein ziemlich voraussetzungsreicher Schritt. Man könnte sich ja auch vorstellen, dass man sagt, ja, ist halt meine Tochter, gell, die ist im Kosmos meiner Wertvorstellungen aufgewachsen.
Ja.
Würde sie in Japan wohnen, fände sie vielleicht was ganz anderes schön. Wäre sie in einem Slum aufgewachsen und hätte jetzt vielleicht irgendwie ein Blockhaus irgendwo gekriegt, fände sie vielleicht das schön. Und da fehlt mir so ein bisschen die Bereitschaft, sich selber nochmal zu historisieren, also sich selbst zu kontextualisieren. Es scheint mir dann immer, diese Beispiele sind so Schlagen, die gehen so wirklich runter, die saugt man ein. Aber wenn man dann genau hinschaut und sich fragt, ja, aber muss das wirklich so sein? Oder ist das irgendwie zufällig? Ist das kontingent? Dann komme ich sehr oft dabei raus. Und dann würde ich mir ein Buch wünschen, wo Johannes Hartl darüber schreibt, was für ihn Verbundenheit, was für ihn Sinn und was für ihn Schönheit ist, ohne dieses große Dach wieder über die Welt spannen zu müssen.
Genau das hätte ich dich jetzt als nächstes gefragt, wär's dir lieber gewesen, er hätte ein Buch geschrieben, in dem er einfach von sich aus sagt, Leute, das ist für mich Schönheit und das finde ich einfach potthässlich, als jetzt zu versuchen, das dann mit empirischen Studien und wissenschaftlichen Untersuchungen und so weiter als objektiv geltend zu inszenieren. Das ist ein bisschen das, was dich stört. Also es hätte...
Ich glaube, für mich braucht es eine Geschichte von, ich habe eine Entfremdung in der Welt gespürt, ich war traurig darüber, dort habe ich etwas entdeckt, was die Welt für mich lebbar und schön macht, wo ich mich mit Menschen verbunden fühle und wo ich meine Tage als sinnvolle Tage
erlebe. Ja, ja.
Vielleicht, damit hätte er mich gekriegt.
Ja, und vielleicht trifft sich das eigentlich gut mit einer Kritik oder mit einem Empfinden, das ich beim Lesen des Buches auch hatte. Es war mir einfach zu lang. Es ist irgendwie, ich habe gedacht, warum hat er das nicht in 150 Seiten sagen können? Das hätte auch viel besser in die Manteltasche gepasst. Dann wäre das so ein klassisches Büchlein geworden, das man sich auf Reisen mitnimmt, das man im Zug oder in der Straßenbahn aufschlägt und so und mit dem man irgendwo eine erbauliche Erfahrung macht. Und das Buch ist, glaube ich, so dick geworden, eben weil er den Anspruch hat, das auf allen möglichen Ebenen noch zu untermauern und irgendwo zu objektivieren und so weiter. Und das macht's dann für mich auch ein bisschen langfädig. Ich habe oft gedacht, ja, ich habe oft beim Lesen schon nach ein paar Seiten gemerkt, in welche Richtung der Zug fährt und gedacht, jetzt führe mich ein bisschen schneller zum Ziel. Dann kommt noch eine Geschichte und noch eine Anekdote und noch eine Studie und so. Und das ist vielleicht wirklich diesem Umstand geschuldet, dass er eben nicht nur eine persönlich subjektive Geschichte erzählen wollte, sondern zeigen möchte, wie die Dinge wirklich sind.
Und geil, also diese persönlich subjektive Geschichte, die wäre für mich wirklich nicht nur irgendwie ein Tagebuch oder sowas, sondern es wäre dann für mich wie ein Zeugnis, wie kann ich in einer Welt leben, in der ich Entfremdung wahrnehme. Mhm. Und das wäre für mich exemplarisch und wertvoll. Also es wäre nicht jetzt weniger als das, was ich hier habe. Aber das hier ist für mich so abgesichert. Mhm. Und ich denke so, hey, ich habe dich doch gar nicht angegriffen, ich habe ja dein Buch gekauft. Also ich bin ja bereit, es zu lesen. Du musst nicht irgendwelche Studien hier zitieren und nennen. Sondern sag doch ganz einfach, wisst ihr, Leute, ich bin so aufgewachsen, meine Frau ist so aufgewachsen und ich glaube daran, dass intakte Familien ganz, ganz wichtig sind dafür, ob man sich später lieb hat oder nicht. Mhm. Und wenn das nicht ist, ist noch nicht alles verloren. Ich kenne da auch einen Fall, wo hätte mir gereicht. Und die Message wäre die genau gleiche. Das, was ich schwierig finde mit diesem Buch ist, dass es manchmal Intuition trifft, die ich teile. Und ich mag, ich mag das zum Beispiel, dass er gerne guten Grüntee trinkt. Ich mag das auch, dass er gerne Champagner hat, dass er gerne Feste hat und all das. Also da fühle ich mich verstanden.
Das wurde ihm ja verübelt.
Ja, das ist so diese Kleingeistigkeit, die du einfach unter christlichen Rezensenten ständig triffst.
Ey, aber das hat mich wirklich ekelhaft. Auch genervt dann von Auf Feinschwarz und im NDR Morgenandacht und was ich mir da alles reingezogen habe. Da gibt's wirklich Leute, die in einer derart missgünstigen Weise ihm jetzt seinen Champagnerkonsum vergönnen und das Gefühl haben, irgendwie er würde ein Wohlstandsevangelium predigen und die Armen und die Schwachen vergessen und so, wo ich denke, also sind jetzt Unterstellungen, das ist echt unterirdisch, das spricht eigentlich eher für die Kleingeistigkeit derer, die sein Buch lesen.
Ja, ja. Also in die Ecke gehöre ich gar nicht, das ist wirklich gar nicht mein Problem. Es ist mehr so, es kommt mir ein bisschen so vor, wie jemand, den ich eigentlich auf den ersten Blick sympathisch finde. Mhm. Und wo ich denke, da unterhalte ich mich jetzt bei so einer Cocktailparty mit ihm.
Ja.
Zeigt mir irgendwie auf seinem Handy einen tollen Urlaubsort und ich denke, spannend, da möchte ich auch mal hin, weißt du so?
Ja, ja, ja.
Und dann macht er irgendwie so einen nächsten seltsamen Move und versucht mir zu zeigen, dass das alles jetzt exemplarisch die Welt erklärt. Mhm. Wo ich denke, hey nein, bleib doch bei dir, sprich von dir. Weil das überzeugt mich, überall dort, wo du die Welt erklären willst, hänge ich ab.
Ja, aber ich kann den Impuls schon auch verstehen. Ich habe den auch immer mal wieder beim Predigen gehabt, in Kirchen und so weiter.
Das ist typisch, dass du jetzt am Predigen denkst, weil genau da macht man das. Man beginnt mit einer Beobachtung, die wirklich wichtig und gut ist. Mhm. Ich habe Menschen gesehen, die jetzt draußen sind und alleine sind. Mir ist eine Frau aufgefallen, die einfach durchs Warenhaus gelaufen ist und am Nachmittag, als ich nochmal rein musste, war die immer noch da. Ich glaube, die wusste nicht, was mit ihrer Zeit anzufangen. Mhm. Und dann kommt der nächste Step in der Predigt. Geht es uns nicht allen manchmal so, dass wir nicht wissen, was wir mit unserer Zeit anfangen sollen? Und dann kommt der dritte Move. Auch Jesus hat sich gefragt, was er mit seiner Zeit anfangen soll. Und das plötzlich denkst du so, hey du Arsch, du hast mir wirklich was Tolles erzählt, was mich echt interessiert hat, aber du hast es nur missbraucht, um mich an einen ganz anderen Ort zu bringen.
Ja, aber das...
Ich wurde manipuliert.
Ja.
Und das werfe ich ihm nicht vor, dass er das tut. Ich sage nur, das ist so die Krankheit, die Predigerinnen und Prediger ständig haben, ja, dass sie es nicht aushalten, beim Phänomen selbst zu bleiben und aus dem heraus etwas zu sprechen,
ja, ja,
sondern das immer nur verzwecken müssen. Und das ist nämlich letztlich genau das Problem. Ein Buch gegen die Verzweckung des Menschen, gegen die Verzweckung der Natur, arbeitet selbst unter dieser Zwecklogik.
Ja, also ich kann das als Gefahr des Buches anerkennen. Ich würde sagen, ob das wirklich so ist, kann ich nicht beurteilen. Aber ich finde den Punkt schon interessant, den du machst, weil das schon ein Impuls ist, den ich auch immer wieder habe oder gehabt habe und der natürlich auch damit zusammenhängt, dass man doch auch etwas Überindividuelles sagen möchte oder meint sagen zu müssen. Also das
sagt man doch. Also zum Beispiel dieses Unterkapitel Schöner Sex. Mhm. Das muss ja am Schluss nicht dasselbe treffen wie das, was du oder ich oder irgendwer anders darunter empfindet. Aber wir ergänzen das doch mit unseren Vorstellungen und Erfahrungen.
Ja.
Und ich glaube, man muss es wie aushalten, dass man selbst etwas einwirft, was andere dann ergänzen mit ihrem lebensweltlichen Hintergrund. Und deswegen braucht es das, glaube ich, gar nicht, dass man immer dieses große Dach über allem zusammenkriegt, dass dann sich über alles spannt und irgendwie alles in ein stimmiges Raumkonzept einordnet, sondern ich glaube, man müsste es aushalten, dass bei den Menschen im Kopf, wenn sie das lesen, auch was Tolles und Kluges passiert.
Ja, ja. Also das ist jetzt eigentlich eine sehr schöne Anleitung und Ermutigung an Johannes Hartl für ein künftiges, kürzeres Buch. Er könnte es sich einfacher machen.
Nein, sorry, so arrogant habe ich das nicht gemeint, sondern ich meine so, wenn man das Buch lesen will,
ja,
dann soll man wirklich versuchen, diese starken Passagen ernst zu nehmen und gut zu lesen, weil die gibt's. Und als ich das gelesen habe, also vor allem auch im großen Thema Verbundenheit gibt's ganz viel davon, da habe ich echt profitiert. Da habe ich echt gedacht, wow, das ist gut. Und sobald dann dieser pädagogische Teil kommt, oder dieser Weltdeutungsteil, da würde ich einfach empfehlen, sehr großzügig zu sein. Und sich nicht allzu sehr abschrecken zu lassen davon. Und ich glaube, man kann viel von dem Buch mitnehmen, wenn man darauf verzichtet, sich vor die Frage zu stellen, kaufe ich das jetzt alles oder nicht?
Ja.
Also man sollte das eher so lesen, wie man einen Spruchkalender liest. Es ist immer wieder was Inspirierendes dabei, aber Sprüchekalender sind halt trotzdem doof.
Ja, also man könnte sagen, um das vielleicht abzuschließen oder in die Schlussrunde zu gehen, man könnte sagen, es ist entweder ein Buch für Leute, die aus einem bürgerlichen Milieu kommen und sich in ihren traditionellen Wertvorstellungen auch bestätigen möchten und inspirieren möchten im Blick auf ein Leben, das eben diese Werte hochhält. Oder man könnte auch sagen, es ist ein Buch für Leute, die auch aus anderen Milieus oder Hintergründen kommen und interessante Impulse aufnehmen möchten, aber die Großzügigkeit haben, über gewisse Dinge auch hinwegzulesen, die ihnen vielleicht dann gegen den Strich gehen oder so.
Jetzt hast du eigentlich unsere neue Sparte schon vorweggenommen, dass wir immer am Schluss sagen, für wen ist
dieses Buch? Das wollte ich eigentlich.
Ich habe natürlich auch ein für wen formuliert und das steht halt jetzt am Schluss, weil du deins schon gebracht hast. Sorry, Johannes Hartl. Ich sage, es ist für Menschen, die konservativ sexy finden und mal wieder hören wollen, dass diese Welt verrückt spielt und die selbst etwas dagegen tun möchten.
Ja, sehr schön. Sehr schön. Also das war unsere Folge zu Eden Culture. Es gäbe noch viel zu sagen. Ich wollte eigentlich noch auf diesen Impuls zurück zum Garten eingehen und so, weil ich in der Bibel auch den Bewegung sehe vom Garten hin zur Stadt, zum himmlischen Jerusalem am Schluss, eine Bewegung, die weniger rückwärts gerichtet ist. Aber lass uns jetzt hier mal einen Punkt setzen.
Genau, wir hören uns wieder nächste Woche dann mit The Power of Now, jetzt von Eckhart Tolle. Auch ein ganz, ganz einflussreiches Buch, aber ein ganz, ganz anderes Buch als Eden Culture, das wir jetzt besprochen haben. Wenn du Eden Culture schon gelesen hast oder es noch lesen wirst oder dir Gedanken darüber gemacht hast, weil du die Videos dazu gesehen hast auf YouTube, dann lass uns doch an deinen Gedanken teilhaben. Schick uns eine Mail gerne an contact@reflab.ch, wenn wir es beide sehen sollen, und sonst einfach direkt an manuel.schmidt@reflab.ch oder stefan.jütte@reflab.ch. Wir hören uns spätestens wieder in einer Woche dann mit Eckhart Tolle, The Power of Now. Bleibt gesund, habt's gut, tschüss zusammen.
Tschüss.